Herrn. Oh, die Furcht des Herrn, ja. Die Furcht des Herrn, das ist mir auch wirklich ein wichtiges, ein ernstes Thema. Aber es hat damit zu tun, dass ich empfinde, dass wir so insgesamt als Christen in unserer Gesellschaft, in diesem Land, in der westlichen Kultur, ja, so ein bisschen zu der einen Seite neigen und so der großen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich meine mir nicht, ich bestimme mein Leben und so weiter. Wir sind nicht so ganz gesund, wenn ich das mal so sagen möchte. Ich sehe jetzt kein Vorwurf an irgendeinen Einzelnen, aber es ist ein Klima, in dem wir uns befinden, eine Atmosphäre. Und ich möchte mit euch in der Apostelgeschichte schauen. Und ich möchte nicht einfach happy clappy kommen, bete mal um den Heiligen Geist, dann werde ich erfüllen und du hast nur Freude. Ja, wahre Freude kommt vom Heiligen Geist, aber es ist auch verbunden mit der Ehrfurcht vor Gott. Und das möchte ich heute betonen. Und das ist ziemlich einfach auch in der Schrift zu finden, aber ich meine, dass wir es tendenziell unterbelichten. Also, schauen wir mal rein. Und die Frucht des Herrn. Also da oben, das ist jetzt immer falsch. Ne? Also die Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn. Gut, wir lesen Apostelgeschichte 2. Der zentrale Text für Pfingsten, das ist, als es zum ersten Mal Pfingsten gab. Pfingsten, Pentecost, ist also das internationale Wort, das englische Wort, das griechische Wort ist Pentecost. Und Pente, vielleicht der eine oder andere weiß das, Pentagon, ja, ein Gebäude mit fünf Ecken. Pente heißt fünf, Pentecost heißt 50. 50 Tage, nachdem Jesus Christus triumphal in den Himmel gefahren ist, hat er seinen Heiligen Geist gesandt auf die Erde, auf alles Fleisch, auf alle, die ihn angenommen haben als Herrn. Und deswegen, kurze Erklärung, nur das ist Pfingsten. Das deutsche Wort Pfingsten hat sich irgendwie so hinentwickelt, von Pentecost von 50. Gut. Apostelgeschichte 2. Als sie aber das hörten, was hörten sie denn? Sie hörten die Pfingstpredigt vom Apostel Petrus, der voll des Geistes war, und sehr mutig predigte darüber, dass wir alle, dass jeder Mensch beteiligt daran war, dass Jesus Christus sterben musste, weil wir Sünder sind und wir haben Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Wer da Fragen hat, wem das jetzt gerade ein bisschen steil vorkommt, wir können uns gerne hinterher vielleicht bei einem Kaffee oder einem Kaltgetränk tiefer darüber unterhalten. Aber das war hier der Vorläufer für das, was jetzt passiert. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So, kleines Wörtchen so, sehr entscheidend, auf diesem Weg, genau so, auf diese Art und Weise, wenn ihr das tut, wenn ihr das befolgt, dann werdet ihr. Aber das ist die Bedingung, ja. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So werdet ihr beschenkt werden mit dem Heiligen Geist. Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind. Also interessant, hier haben wir dieses Universelle, was wir eben schon gehört haben. Euch, Bürger von Jerusalem, euch Juden. Und dann aber bis an die Enden der Erde. Euch gilt diese Verheißung, dieses Versprechen von Gott. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird, der Herr selber ruft Menschen. Wir können uns nicht selbst retten, der Herr ruft Menschen. Und dann ist die Frage, was wir antworten. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und er ermahnte und er sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. So, das ist das Urteil Jesu über diese Welt, ist, dass es ein verkehrtes Geschlecht ist. Das ist ein verkehrtes Geschlecht, ein verdrehtes Geschlecht, ein korrumpiertes, ein verdorbenes, ja. Und damit meine ich jetzt nicht einzelne moralische Tatsünden, sondern es ist etwas zerbrochen. Wir Menschen haben gesagt, wir leben uns selbst, wir vertrauen nicht Gott. Ja, manchmal wollen wir seinen Segen haben, aber eigentlich leben wir uns selbst. Und wir vertrauen auf uns selbst und wir kriegen das schon alles in den Griff und wir kriegen das alles hin. Und das ist der Kern der ersten Sünde, der ersten Menschen. Und das ist die Krankheit, die wir alle haben und die nur Jesus Christus heilen kann. Und dann geschah das große Wunder, Vers 41 von Apostelgeschichte 2 sagt, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, es wurden an jedem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Die Gemeinde Jesu, dessen Geburtstag wir heute feiern, fing direkt mit Megachurch an. 3000. Eine Massentaufe. 3000 Menschen. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, wer empfangen des Heiligen Geistes? Der Empfang des Heiligen Geistes hat zur Grundlage die Gottesfurcht. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Nun, das, was hier wir so nüchtern lesen, was sollen wir tun? Diese 3000 Leute, das ist ein Hilferuf, ein Schrei des Herzens. Sie erkennen gerade, ich brauche Gott, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche Rettung durch Jesus, sonst bin ich verloren. Was sollen wir tun? Ja, wir gehören zu diesem verdorbenen Geschlecht aller Menschen. Was sollen wir denn tun? Es ist ein Schrei, wie Menschen, die ertrinken. Ja, wir haben ja hier kein Audio, wir haben ja kein MP3 damals von Jerusalem. Deswegen male ich das so ein bisschen aus, damit wir das nicht so als nüchterne Bibelleser so mal eben so drüber weglesen. Das war dramatisch. Hier sind Menschen, die begreifen gerade, wir sterben ohne Gott. Und Petrus sagt, tut Buße, das heißt, kehrt um mit eurem ganzen Leben und lasst euch taufen, das heißt, übergebt euer Leben Jesus Christus als Herrn und dann habt ihr Vergebung eurer Sünden und das ist die Grundlage für den Empfang des Heiligen Geistes. Ich möchte heute mal sehr deutlich sagen, dass nicht alles, was heutzutage bezeichnet wird als Wirken des Heiligen Geistes, wirklich der Heilige Geist ist. Manches sind religiöse Gefühle. Mir leid, dass ich jetzt gerade mal wieder wie ein Zahnarzt auf den Nerv bohre, aber es geht mehr darum, dass wir in der Wahrheit und somit in der Freiheit leben und dass wir nicht in einer Täuschung leben. Der Heilige Geist füllt keine dreckigen Gefäße. Ich sage mal ein bisschen deutlich. Der Heilige Geist nimmt nicht Wohnung in Menschen, die sagen, ich lebe, wie ich will und so ein bisschen Jesus dabei, das ist doch cool. Ja? Manche, die haben das, manche haben jenes, soll auch jeder leben, wie er will. Das ist das Klima, in dem wir unterwegs sind. Ja? Und keiner hat das Recht, beim anderen zu sagen, was die Wahrheit ist. Das ist das Klima, in dem wir leben. Aber das ist nicht so. Gott bestimmt die Geschichte. Gott ist der Herr. Der Vater Jesu Christi, er hat seinen Sohn gesandt. Unter unglaublichen Schmerzen hat er seinen Sohn hingegeben für uns, damit wir gerettet werden, weil wir Rettung brauchen. Und der Heilige Geist klopft bei uns an, er spricht zu uns, er erklärt uns Jesus. Dann ist unsere Antwort ja oder nein. Und dann kommt er und dann wird unser Gefäß gereinigt, sprich unser innerer Mensch wird gereinigt. Und dann, erst dann, sind wir ein Gefäß, wo der Heilige Geist einziehen kann. In der Fülle, und wir reden ja von der Fülle des Geistes hier heute, denn das ist Pfingsten. Im Epheserbrief hat der Apostel Paulus Folgendes geschrieben, Kapitel 4, Vers 30. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Stattdessen seid freundlich und mitfühlend zueinander. Und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir als Christen sind nur deswegen Christen, weil der Heilige Geist an uns gewirkt hat. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes begreift niemand, wer Jesus Christus ist. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes reihen wir Jesus Christus ein in die Reihe vorbildlicher Menschen wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder Nelson Mandela oder Mutter Teresa oder wen auch immer. Das ist irgendwie logisch aus der Sicht dessen, der keine Hilfe des Heiligen Geistes erlebt hat, um das Licht des Evangeliums wirklich zu verstehen. Wir, ich sage jetzt mal, wir, die wir Christen sind, die wir Jesus Christus erkannt haben, die wir uns haben taufen lassen, die wir uns ihm unterstellt haben, wir dürfen die ganze Zeit und für alle Ewigkeit Gott dankbar sein für die Gabe seines Geistes, der uns das alles geschenkt hat und ermöglicht hat. Und der Heilige Geist ist der, der in uns Wohnung nimmt, und der Heilige Geist ist der, der sich fast immer wie ein Gentleman verhält, und das ist auf der einen Seite wunderbar und auf der anderen Seite eine Herausforderung für uns. Wie meine ich das?
Nun, wenn wir als Christen, die wir immer noch die Freiheit haben, die Möglichkeit haben, zu sündigen, wir haben immer noch die Möglichkeit, übel nachzureden, hinterm Rücken über andere Leute schlecht zu reden. Wir haben immer noch die Möglichkeit, wütend zu sein, unfreundlich, nicht zu vergeben. Ja, wir haben immer noch die Möglichkeit. Aber ich möchte euch fragen, was passiert dann mit dem Heiligen Geist in unserem Leben? Er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Warum? Weil er traurig ist. Weil er traurig ist. Wir leben im Zeitalter der Gnade. Wir leben im Zeitalter der Liebe und der Barmherzigkeit. Aber wir alle wissen, es kommt auch der Punkt, wo Jesus Christus als der Richter auftreten wird auf dieser Erde. Das ist eine Seite, die unterbelichtet ist, auch in dieser Zeit. Es gibt einen Herrn und einen Richter und er wird das Böse bestrafen. Ich hatte neulich noch wieder eine Diskussion mit jemandem, der mir ja, so einen Ausdruck aus dem Internet zeigte. Da ging es darum, gibt es die Hölle oder gibt es die nicht? Völlig verdrehte theologische Einsichten waren da drin. Sodass ich mit dem Bruder nochmal geredet habe und ihm bessere Literatur gegeben habe. Und wir sind immer noch im Gespräch darüber. Die Hölle ist nicht populär, ja, wer redet schon gerne darüber? Nein, das ist kein schönes Thema, aber es ist die Wahrheit. Es wird am Ende der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, und das kann schon bald sein, wird dieser liebe Jesus, wie manche ihn denken, dass er ist, der liebe Jesus, ja, der Müsli-essende, Sandalen-behaftete Jesus-Freak mit langen Haaren, der durch Israel läuft und zu allen Menschen lieb und nett ist, das ist ein total verzerrtes, unrichtiges Bild über Jesus. Ja, Jesus ist voller Liebe und Erbarmen. Ja, Jesus vergibt den Sündern. Und er ist bereit, jede Sünde zu vergeben, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Aber, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir ihn ablehnen, wenn wir ihn an die Seite schieben, dann werden wir unter sein Gericht fallen. Das ist die Wahrheit der Bibel. Ich habe da nichts anderes im Angebot, denn ich predige nicht, was Carsten Buck sich ausgedacht hat, sondern was in der Schrift. Der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir sündigen. Ganz einfach ist das. Die gute Nachricht ist, die sehr, sehr gute, tröstende Nachricht ist, denn wir alle sind doch immer noch im Kampf mit der Sünde. Wer sagt, damit habe ich nichts mehr zu tun, der braucht mal ganz dringend einen Spiegel, um richtig sich zu erkennen. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel auf unserem Leben. So was, ein Siegel, das benutzt man ja heute eigentlich nicht mehr. In früheren Zeiten war ein Siegel etwas, so aus Wachs heiß gemacht und dann auf ein Dokument drauf und dadurch wurde etwas bestätigt. Und ein Siegel, das ging auch nicht so ohne weiteres ab. Ein Siegel ist etwas Festes. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist, als wir Christen wurden. Da kam der Heilige Geist wie ein Siegel auf unser Leben und er hat uns sicher und fest dadurch gemacht, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind, dass wir nicht unsicher sind. Wie wird es sein, wenn ich jetzt sterbe und ich werde in den Himmel gehen? Wie kann ich das sagen? Ja, weil der Heilige Geist in mir das bezeugt, weil der Heilige Geist in mir das sagt. Ja, das ist so wunderbar, das ist so schön. Deswegen hat Paulus das, glaube ich, bewusst hier hineingepackt. Das ist so eine gewisse Spannung. Das heißt, betrübt ihn nicht. Das heißt, verdrängt ihn doch nicht. Gebt ihm doch nicht nur die Abstellkammer im Haus eures Lebens. Aber ihr seid auch versiegelt. Also er sagt damit auch, habt jetzt keine Angst. Seid jetzt nicht zwanghaft. Denkt nicht, oh Herr, hier stehe ich. Ich weiß jetzt nicht genau, Herr, was willst du von mir? Ich muss jetzt erst beten, ich brauche einen Impuls von dir. Herr, ich traue mich nicht, einen Schritt zu machen, weil vielleicht wäre das der falsche Schritt und dann sündige ich und dann bin ich verloren für alle Zeit. Ich übertreibe etwas, aber es gibt manche Christen, die in so eine Zwanghaftigkeit geraten sind, dass sie denken, oh, ich muss immer ganz genau erst wissen, was ist der Wille Gottes? Ich weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Vielleicht mache ich das falsch. Oh, das sind Dinge, wo Gott dich heilen möchte. Ja? Wenn ich das hier so sage, ich möchte niemandem damit wehtun. Vielleicht bist du heute hier und du bist so ein bisschen so gestrickt und es geht dir so. Dann bitte, du darfst gleich auf zum Gebet nach vorne kommen. Gott kann davon heilen. Aber die andere Seite ist, dass Menschen sagen, ich lebe, wie ich will und so ein bisschen Jesus dabei ist doch wunderbar. Und ihr Lieben, das geht nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Du hinkst auf zwei Seiten. Du fühlst dich unwohl, wenn du sündigst, weil du eigentlich ein Christ bist. Aber du liebst auch nicht wirklich Jesus. Und es ist dir auch nicht so wichtig, was Jesus denkt, wie es seiner Gemeinde geht, wie es dem Reich Gottes geht. Und du bist hin und her gerissen. Und da möchte Gott dich heute rufen, dass du neu kommst in die Ehrfurcht vor Gott. Dass du neu kommst und dass du deine Sünden bekennst. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und dass du Gott bittest, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Dass der Heilige Geist wieder Herr in deinem Lebenshaus wird. Ist das okay? Das ist eine harte Ansage jetzt. Ich meine das ernst. Nicht Perfektionismus, nicht Sündlosigkeit. Darum geht es nicht. Dann hätten wir alle keine Chance. Aber es geht darum, ist Jesus Christus der Herr deines Lebens oder ist er nur der Untermieter? Lebst du mit Jesus Christus in einer WG oder ist er der Herr? Ich möchte euch das so heute hier vorlegen. Das hat Gott auf mein Herz gelegt, weil ich aber auch total überzeugt bin, dass es eine dermaßen tiefe Freude gibt. Die Bibel nennt das Glückseligkeit. Wenn wir wirklich im Einklang mit Jesus sind, wenn wir wirklich sagen, Jesus, dein Wort ist die Wahrheit, ich beuge mich vor dir, was soll ich tun, Herr? Wie kann ich dir dienen? Dass wir in dieser Einstellung sind und nicht, dass wir, wie so manche in der heutigen Zeit, Christen, die sagen, ja, ich bin ganz froh, Jesus hat mich gerettet, ich bin auch froh, ich gehöre zur Gemeinde. Naja, aber so jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich weiß nicht. Nee, das, man soll ja auch nicht gesetzlich sein. Wie Geld spenden in die Gemeinde. Oh, und wie viel den Zehnten von Netto oder Brutto und lauter Diskussion. Wie ist das mit der Sexualität? Ja gut, man soll nicht die Ehe brechen. Ja gut, aber wir lieben uns doch. Ja gut, wir sind noch nicht verheiratet. Aber ja komm, was kann denn Gott wohl dagegen haben? Wir lieben uns doch. Und lauter Punkte, wo man versucht, so wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch Christ bin. Ihr Lieben, da ist was grundsätzlich defekt. Wenn du so denkst, wenn du so lebst, dann ist der Heilige Geist nur noch der kleine Untermieter in deinem Lebenshaus, wo du sagst, ich bin mein Herr und ich bestimme mein Leben. Ihr Lieben, das geht nicht. Natürlich geht das vordergründig nach außen, aber der Heilige Geist wird immer wieder anklopfen. Hoffentlich tut er es noch. Du kannst ihn noch so sehr betrüben, so traurig machen, dass er sich zurückzieht in die kleinste Ecke deines Hauses. Und ich möchte jetzt mal sagen, es ist natürlich auch möglich, dass du deinen Heil komplett verlierst. Ich weiß, manche Theologen sagen, dass es das nicht gibt. Aber doch, das gibt es. Du kannst auch deinen Heil komplett verlieren. Ich will hier keine Angst machen, keine menschliche Angst. Ich möchte nur mal darstellen, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, der Himmel und Erde gemacht hat, der in seiner großen Liebe seinen Sohn Jesus sandte, damit wir gerettet werden. Und das Ganze ist kein Spiel. Christsein ist kein Spiel. Christsein ist nicht das kleine Add-on, was du noch in deinem Leben hast. Ja? Christsein ist nicht, dass du sagen kannst, na, hier ist mein Leben und machen wir mal das, machen wir mal das. Ah, hier habe ich noch irgendwie so einen Jesus-Button. Okay, yo, jetzt mal ein bisschen Jesus. Ja, ich spiele mal ein bisschen Jesus, mit ihm ein bisschen spielen. Ja, ach, das ist auch cool, auch jetzt habe ich keine Lust mehr. Versteht ihr, vielleicht überzeichne ich gerade ein bisschen, aber es ist mir ein Herzensanliegen. Der Heilige Geist ist eine Person. Versteht ihr das? Da steht betrüben. Traurig. Wir haben uns nicht bekehrt zu einem System von Wahrheit. Wir haben uns bekehrt zu einem lebendigen Gott. Und wenn schon wir Gefühle haben von Mitempfinden, von Traurigkeit, von Freude, woher haben wir das denn? Nun, wir sind geschaffen zu seinem Bilde. Gott hat das. Ich möchte dich heute fragen, möchtest du Gott fröhlich machen? Und ich sage, du kannst das. Oder möchtest du ihn traurig machen? Gott in seiner großen Liebe und Väterlichkeit, er zeigt uns nicht jedes Mal, wenn wir ihn traurig gemacht haben. Aber wisst ihr, wir entfernen uns von ihm. Und es ist nicht gut für uns. Und wir brauchen dann Erneuerung, Erfrischung. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, wir brauchen Erneuerung der Gedanken. Ich möchte schon jetzt sagen, wenn wir das Abendmahl gleich feiern, ja, alle sind herzlich eingeladen. Alle unter einer Bedingung. Und das gilt für Christen wie Nicht-Christen. Sage, Jesus Christus ist mein Herr. Wenn du dich dem beugst, du sagst, das ist so, das ist der Entschluss meines Herzens, das ist, was ich will. Ich weiß, dass ich das nicht immer perfekt hinkriege. Das ist okay. Deswegen gibt es ja auch das Abendmahl, damit wir Vergebung unserer Schuld haben.
Aber wenn du sagst, nein, ich möchte nur so ein bisschen und ja, es ist mir auch zu peinlich, wenn alle nach vorne gehen und ich bleibe sitzen. Ich sage dir, es ist eine heilige Sache. Es ist kein Spiel. Es ist eine heilige Sache. Gott möchte dich erneuern heute. Er möchte dir ein tieferes Verständnis geben von Jesus. Und vor allen Dingen möchte er dir nochmal neu ins Herz schreiben, welche große Liebe er für dich hat, dass er bereit war, das liebste, größte, wichtigste, was er hatte, nämlich seinen Sohn Jesus Christus dir zu schenken. Und Jesus Christus, der sagt, ich bin bereit, das für dich zu tun, denn ich will dich retten, ich will dich haben, ich will dich an mein Herz ziehen. Amen. Im Psalm 51 haben wir vom König David ein herzzerreißendes Gebet. Er kannte Gott. Er hatte Wunder erlebt mit Gott. Er hatte erlebt, wie er den Goliath, einen circa 3 Meter großen Krieger mit Rüstung und Speer besiegen konnte. Mit einer kleinen Schleuder. Und er hat furchtbar gesündigt. Wirklich furchtbar gesündigt. Für die unter uns, die das damit so nicht vertraut sind, er hatte bewirkt, als König konnte er das, dass ein sehr, sehr guter, treuer Soldat, Mitarbeiter in seinem Königreich in der Schlacht gestorben ist. Weil er die Ehe gebrochen hatte mit dessen Frau. Der war völlig verblendet. Ich möchte es mal so ausdrücken, der Heilige Geist hatte wirklich vielleicht gerade noch die Abstellkammer in seinem Lebenshaus. Er war so weit weg von Gott. Wie konnte das nur passieren? Aber nochmal, das Entscheidende ist nicht, dass wir aus unserer Kraft sündlos leben. Das Entscheidende ist, dass wenn Gott anklopft, wenn der Heilige Geist uns Überführung unserer Sünden schenkt, dass wir dann sagen, ja, es tut mir leid. Das ist der entscheidende Punkt. Und das hat König David gemacht. Er bat um Vergebung seiner großen, unermesslichen Schuld. Und er sagte, Gott, nach deiner Gnade, nicht nach meinen Maßstäben. Nach meinen Maßstäben wäre für mich jetzt alles vorbei. Wisst ihr, dass wir Menschen da manchmal härter sind als Gott? Ja. Wenn wir sagen, er hat das und das gemacht, dann sagen wir, lebenslänglich. Aber nicht nur die 15 Jahre, der soll immer im Knast bleiben. Wenn Gott sieht, dass sein Herz weich ist, dass jemand um Vergebung bittet und das ernst meint, dann kommt die ganze Gnade. Deswegen betet er nach deiner Gnade. Weil ich habe Hoffnung und ich vertraue. Ich habe irgendwie schon erlebt, du bist so gnädig. Du bist so vergebend, du bist so barmherzig, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Bitte, Herr, verwerf mich nicht. Wer dieses Gebet, dieses Lied, Psalm 51 mal durchliest und den Heiligen Geist bittet, ihm zu helfen, wird wiederum feststellen, das ist nicht so irgendwie eine, wie als wenn man das so vorlesen würde, so fein, sondern das ist wiederum ein Schrei des Herzens, wie in Apostelgeschichte 2. Was sollen wir jetzt tun? Und David betet und sagt, verwirf mich nicht, bitte Gott, du könntest es, du bist der Allmächtige. Nicht ich kann mein Leben bestimmen und die Welt steuern, nicht ich, nein, nur du. Bitte verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, den Heiligen Geist, bitte nimm ihn nicht von mir, weil du könntest es tun und irgendwie hätte ich es auch verdient. Wenn Gott will, und er muss sich vor niemandem rechtfertigen, vor niemandem, könnte er sofort den Heiligen Geist von der Erde abziehen. Ich sag mal nur so, dass wir, weil wir leben oft in so einer Selbstverständlichkeit und von daher auch in einer Undankbarkeit gegenüber Gott. Zu denken, ja gut, da ist sicher, ist alles klar, ich kann leben, wie ich will, Gott ist gnädig. Das ist billige Gnade und das ist überhaupt nicht Gott verstanden. Das ist nur so oberflächlich. David hatte Gott tief erlebt, positiv, durch Wunder und jetzt durch dieses tiefe Tal seiner eigenen Sünde. Er betet, bitte nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Vielleicht ist das auch heute ein Gebet für einige von uns, bevor wir das Abendmahl feiern. Bitte nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. David ist so zerbrochen durch seine eigene Sünde, so zerbrochen, dass er sagt, Herr, ich möchte wieder dahin kommen, dass ich mich am meisten freue über das, was das Wichtigste im Leben ist, nämlich die Rettung, das Heil. Wir leben in einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft.
Beständig geht es darum, was könnte ich noch haben, was könnte meine Freude steigern, was brauche ich noch? Ich habe Amazon Prime, aber ich brauche noch Netflix. Das ist so ein Insider für Fernsehen gucken, sage ich jetzt mal so platt. Wisst ihr, das Verrückte ist ja, Gott liebt es ja, das uns Freude zu schenken. Und auch die ganz natürlichen Dinge. Ja, wir dürfen uns freuen an der Schöpfung. Wir dürfen uns auch freuen an einem guten Film. Versteht mich nicht falsch. Wir dürfen uns freuen an gutem Essen. Wir dürfen uns an so vielen freuen. Aber ich möchte uns fragen, was ist die Nummer eins? Was ist der Kern? Um was geht's wirklich? Freust du dich noch an deiner Rettung? Das ist doch das Größte. Ich meine, eine schöne Sache, vielleicht ein schöner Urlaub, der ist wirklich toll. Und danke Gott, wenn du die Möglichkeit hast, einen schönen Urlaub zu machen. Und du wirst dich darüber freuen in dem Urlaub und es wird noch nachdenken, du wirst dir ab und zu die Fotos anschauen. Aber dann irgendwann verblasst das. Und ihr Lieben, wie lange leben wir? 70 Jahre? 90 Jahre? 110 Jahre? Möglich ist das. Und danach? Eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit. Und in der Ewigkeit spielt ein iPhone keine Rolle mehr. Und all das andere, was du da jetzt noch einsetzen kannst. Was zählt dann? Dann zählt eins. Ich bin gerettet. Ich bin im Himmel. Ich bin bei Gott, der Liebe und Licht ist. Ich freue mich mit Jesus, mit all den anderen Geretteten, ich werde auf wunderbare Beziehung leben, da kommt gar keine Sünde mehr dazwischen. Das ist Himmel. Das ist, ich möchte mal so sagen, das ist eine Flapsig-Party ohne Ende. Ja? Ich meine, wir werden auch arbeiten übrigens, vielleicht erschreckt das manche, aber ich freue mich drauf. Ja? Weil eine gute Arbeit, eine sinnstiftende, erfüllende Arbeit ist was Herrliches. Ja? Und das werden wir da auch tun, ja? Aber nicht irgendwie unterdrückt und ausbeuterisch und so weiter. Ja, alles sind ja die Verzerrungen dieser Welt. Wir werden im Himmel sein, die wir wirklich mit Jesus leben und die wir das ernst leben. Ich finde das so toll, dass der David so schnell glaubt, dass Gott ihn vergeben hat. In diesem Lied, Vers 15 schon direkt, lehren will ich die Abgefallenen deine Wege. Guck mal, wie schnell. Der hat wirklich geglaubt, dass Gott ihn vergeben hat. Und er war schon wieder drin in seiner Berufung. Er hat schon wieder direkt gesagt, so und jetzt sage ich das doch den anderen. Das nenne ich mal Vergebung empfangen und geglaubt und gelebt. Ja, so ist Gott. Ehrfurcht vor Gottes Geist. Ich möchte uns jetzt noch hineinführen in eine Episode aus der Apostelgeschichte. Das ist nicht lange nach Pfingsten, nicht lange nach Pfingsten. Wir haben eine Megachurch. Sie feiern natürlich regelmäßig Gottesdienst. Und in dieser Gemeinde war so eine Dynamik des Heiligen Geistes. Die Menschen waren so freigebig. Die liebten Jesus über alles. Die liebten die Gemeinde. Da war nicht die Frage so, oh, unsere Gemeinde, ich weiß ja nicht, wie war das heute? Naja, Predigt so 3-, Technik, boah, 4-, ja. So, oh, ich weiß nicht. Ob ich nächste Woche gehe, weiß ich nicht. Oder ich suche mir vielleicht eine andere Gemeinde. Versteht ihr? Das ist ein Denken von Menschen, die distanziert sind zu ihrer eigenen Gemeinde. Oder vielleicht gar keine Gemeinde haben. Ich sage es mal deutlich, das ist krank. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden auf die Füße trete.
Genau.
Aber das ist krank.
Ja.
Ich sage doch gar nicht, dass Gemeinde perfekt ist. Sage ich doch gar nicht. Ich weiß doch ganz genau, dass es eine Menge Probleme gibt. Weil wir sind Menschen. Alle noch auf dem Weg, wir brauchen Vergebung. Wir müssen uns erstmal lernen, wie man mit Jesus lebt. Ja. Es gibt Verletzungen innerhalb der Gemeinde. Ja, das ist schlecht, aber es ist so. Du kannst ja die perfekte Gemeinde suchen. Ich sage dir, sobald du sie betrittst, ist sie es nicht mehr, weil du es nicht bist. Und das gilt für alle. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Hier ist Gemeinde, Apostelgeschichte. Hier ist der Heilige Geist. Es wirkt. Menschen kommen zum Glauben. Täglich bekehren sich, Menschen werden hinzugefügt. Und die Menschen sagen, hey Mann, das geht doch nicht. Ich bin so reich und die anderen haben Mangel. Das geht doch gar nicht. Da müssen wir doch teilen, da müssen wir doch helfen. Die Apostel sagen, ja, gerne. Also wir verwalten das auch, wir teilen das auf, wir werden auch den Armen etwas geben und so weiter. Das war normal. Und jetzt gab es einen, das ist noch hier in der Apostelgeschichte 4, kurz davor gab es einen Mann, der hatte ein großes Grundstück. Und zwar auf Zypern. Und Zypern, die hatten fantastische Bodenschätze. Also ein Grundstück war richtig teuer. Und er war Christ geworden auch. Und er hat gesagt, ich gebe den Aposteln. Ich verkaufe das Grundstück und das Geld lege ich ihnen zu Füßen. Naja, nun gut, das ist so ein Bild. Aber was es bedeutet ist, ich gebe das den Aposteln und zu Füßen bedeutet, und ihr macht damit, was ihr wollt. Ich will nicht manipulieren, ich will dadurch gar nichts steuern, ich will dadurch kein Amt in der Gemeinde, ich will nicht mehr Ansehen, als die anderen haben. Ich gebe euch das und ihr verwaltet das. Ich vertraue euch, ihr werdet das machen. Zu den Füßen. Apostelgeschichte 5, Vers 1. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Also Hananias und Sapphira gehören zur Gemeinde in Jerusalem. Sie sind reich, sie haben viel und sie nehmen etwas von ihrem Besitz und sie verkaufen das. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, das ist der gesamte Erlös. So, was war da passiert? Ist meine These, aber die habe ich nicht alleine mir ausgedacht, die habe ich einem guten Buch gelesen, einem guten geistlichen, christlichen Buch. Ich sage mal, John Bevere, der hat das so rausgearbeitet. Seine Theorie ist folgendes passiert. Hananias und Sapphira, sie sind schon länger in der Gemeinde und sie haben sich mittlerweile so einen Status irgendwie erarbeitet. Boah, das sind die Großzügigen. Das sind die, die so ein Herz für die Armen haben. Das sind die, die so bereit sind, viel zu geben und zu spenden in der Gemeinde. Und auf einmal gibt es diesen Christen aus Zypern, der irgendwie eine gewaltige Spende an die Gemeinde macht. Und was passiert bei ihnen? Bei ihnen gerät irgendwas in Unsicherheit. Sie merken so, oh, vielleicht sind wir ja nicht mehr so Nummer 1 hier gerade so von den Spendern. Da scheint uns jemand den Rand abzulaufen. Das müssen wir mal wieder richtig stellen. Wir geben wieder richtig kräftig viel. Petrus, und ich weiß nicht, ob er es über das Natürliche her wusste, oder ob das hier die Gabe der Geisterunterscheidung ist, die hier gerade wirkt. Denn obwohl etwas Wunderbares geschieht, sagt Petrus Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Wir reden hier von Christen. Von geisterfüllten Christen. Warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Versteht ihr, das ist ja alles freiwillig. Versteht ihr, es ist ja oft so, dass Jesus an unserem Herzen anklopft und uns bittet. Bist du bereit, die Gemeinde zu unterstützen? Bist du bereit zu spenden? Bist du bereit, das zu tun? Jesus tritt ja selten auf, einfach als Bestimmer, weil er Liebe ist und weil er mit uns diese Liebesbeziehung aufbaut. Es war dein Besitz, du hättest nach Belieben verkauft oder behalten können. Und auch nachdem du ihn verkauft hast, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Okay? Du hast uns belogen, ja, nicht uns belogen, sondern Gott. Natürlich haben die auch die Gemeinde belogen, ja, das stimmt schon. Aber Petrus will es auf den Punkt bringen, ihr Lieben. Die Gemeinde ist nicht einfach eine Versammlung von Menschen. Wer die Gemeinde nur so als einen Club, als einen Verein betrachtet, von Menschen, die zusammenkommen, der hat das Wesentliche verpasst. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist die Herde Gottes. Lauter Bilder, die wir haben in der Bibel und überall wird klar gemacht, es gibt jemanden, der ist, ich sage mal in Anführungszeichen, leider unsichtbar. Das ist manchmal unser Problem. Aber der ist der Chef, der ist der Herr. Der Herr dieser Gemeinde ist nicht der Herr Bug. Der Herr dieser Gemeinde sind nicht die Ältesten. Der Herr dieser Gemeinde ist nicht der Vorstand dieser Gemeinde. Der Herr dieser Gemeinde sind nicht die Vereinsmitglieder dieser Gemeinde. Der Herr dieser Gemeinde ist Jesus Christus. Er hat diese Gemeinde erworben durch sein eigenes Blut. Und ihm gebührt alle Ehre. Und wer diese Gemeinde behandelt wie irgendeinen Kaninchenzüchterverein, der wird Probleme mit Jesus kriegen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann schon. Diese erste Gemeinde, sie war so voller Herrlichkeit Gottes, wie wir, glaube ich, alle das noch nie erlebt haben. Sie war ganz nah dran. Sie war total in Liebe für Jesus. Der Heilige Geist war da. Ich sage mal, so ein bisschen so wie die Wolke der Herrlichkeit, wo wir das im Alten Testament lesen. Die Gegenwart Gottes war so. Und meine Überzeugung ist, wenn die Herrlichkeit Gottes so stark in einer Gemeinde ist und du dann mutwillig sündigst, dann wird das Gericht sehr schnell kommen. Jesus lässt sich nicht einfach so verändern. Jesus kann es auch nicht spielen. Vielleicht lässt er es zu einer Zeit, weil er dich so liebt. Jesus ist kein, ich sage jetzt mal Weichei, versteht ihr? Er ist nicht einfach nur der Kumpel. Wir behandeln ihn oft so. Wir leben in so einem Klima. Ich bin hier voll mit drin übrigens. Ich sehe mich selber so mehr nach der Herrlichkeit, nach diesem Eifer, nach dieser Nähe zu Gott. Ich sehe mich selber viel mehr danach. Manchmal ahne ich das, manchmal rieche ich das. Und wenn ich die Schriften lese und nicht, wisst ihr, wir brauchen nicht lauter irgendwie noch mehr Technik, obwohl ich bin ja auch dankbar um Technik. Versteht? Ich bin nicht technikfeindlich. Versteht ihr? Aber das Geheimnis, dass Menschen gerettet werden, dass Gemeinden wachsen, das Geheimnis ist und bleibt Jesus Christus. Und das stärkste Mittel, was wir haben, sind ergriffene Gläubige dieser Gemeinde, die sagen, ich lebe für Jesus. Ich gebe alles für ihn, weil er hat alles für mich gegeben. Versteht ihr? Und ich sage es mal so ganz nüchtern, das sind wir nicht. Das sind wir alle nicht. Gott ist gnädig, er möchte uns locken, er möchte uns dahin führen. Er möchte, dass wir alles geben für ihn. Nicht zwanghaft, nicht gesetzlich, nicht um uns irgendwas zu erarbeiten vor Gott, aber weil wir ergriffen sind von seiner Liebe. Wisst ihr, und hier kam das Gericht Gottes sehr schnell in der Gemeinde. Vers 5 von der Apostelgeschichte 5 sagt, als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Das nennt man ein temporäres Gericht. Alle laufen auf das letzte Gericht zu, was Gott ausführen wird. Und nur die gerettet sind durch Jesus und sein Blut, werden nicht gerichtet und gerettet in den Himmel gehen. Wir laufen, diese Menschheit läuft auf das Gericht zu. Aber wir, die wir an ihn glauben, wir werden manchmal schon früher gerichtet. Das ist seine Liebe. Er fiel um und er war tot. Jeder, der von dieser Geschichte erfuhr, war entsetzt. Können wir uns so einen Gottesdienst vorstellen? Die haben richtig Lobpreis gemacht, die hatten eine gute Predigt. Wir haben es auch Fragen gesammelt. Vielleicht haben sie Kinder gesegnet. Vielleicht hatten sie eine Taufe. Ich würde sagen, in der heutigen Zeit, Petrus in der heutigen Zeit, geprägt von unserer Kultur und unserer Atmosphäre, hätte gesagt, du Hananias, vielen, vielen Dank dir und deiner Frau. Klasse, dass ihr so viel gespendet habt und es ist richtig gut, es konnte auch gut gebrauchen. Heißt, du hast ja da auch einen Fehler gemacht. Reden wir nachher mal drüber, das ist nicht so schlimm. Versteht ihr? Wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, das ist nicht so schlimm. Aber ich möchte uns fragen, können wir mit Gott so umgehen? Sollten wir mit Gott so umgehen? Die Gemeinde ist ein heiliger Ort. Lass uns unsere Herzen vor ihm klar machen. Lass uns wirklich ihm wollen und sagen, Herr, ich meine das ernst mit dir. Du hast alles für mich gegeben. Es ist besser, wenn du gar nichts spendest, als wenn du etwas spendest und dann damit irgendwie rumläufst und irgendwie dich brüstest damit oder irgendwie, ja. Kurze Frage am Rande. Ob Hananias und Saphira jetzt für immer ihr Heil verloren haben, das habe ich heute nicht gesagt, das weiß ich nicht. Gott richtet die Gläubigen eigentlich immer nur darum, weil er sie zurechtbringt, damit man nicht mit der Welt verloren geht. Das ist ein Gedanke der Petrusbrief und so weiter. Ja. Gott straft die, die er liebt. Das nennt die Bibel Züchtigung, so ein altes Wort, was wir so furchtbar finden, weil wir oft damit Bilder verbinden von irgendwie zornigen Eltern, die in ihrer Wut ihre Kinder zusammenschlagen und kloppen, was furchtbar ist, was überhaupt nicht Gottes Herz ist, was wirklich falsch ist, was Sünde ist. Aber weil es solche Erfahrungen gibt, ja, sind so viele von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und es gibt gar keine Erziehung mehr im Sinne von Zurechtbringen, Korrektur, Ermahnung, Strafen. Ja, das ist ja alles weichgespült heutzutage. Aber dadurch werden Kinder nicht gesund aufwachsen.
Wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel. Er möchte, dass wir gesund aufwachsen, gesunde, starke Kinder Gottes. Und dazu werden wir auch bei Zeiten gezüchtigt. Wir werden ermahnt. Wir werden korrigiert. Und der Hebräerbrief sagt, dankt Gott dafür, denn das ist geradezu der Beweis, dass ihr Kinder Gottes seid. Denn die Kinder, die er liebt, die erzählen ja auch. Ihr seid nicht Bastarde. Und man sagt, es ist doch egal in der Welt. Geliebte Kinder Gottes. Sind wir bereit, da wo der Heilige Geist schon wirklich angeklopft hat bei uns, sind wir bereit zu sagen, ja, ja. Vergib mir, das war nicht richtig. Und danke, dass du mir Sündenerkenntnis gibst. Danke, dass du mich zurechtbringst. Ich will den Weg gar nicht verlieren. Ich will dich wieder zu Nummer 1 machen. Amen.
Amen.
Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass wir gemeinsam ein Lied singen. Und dass wir direkt im Anschluss dann auch das Abendmahl feiern. Ich möchte euch bitten, schon mal aufzustehen, denn wir wollen jetzt gemeinsam beten. Ich möchte durch ein Gebet führen. Und dass du ganz persönlich jetzt dein Herz Gott hinhältst und dein Leben mit Gott klar machst. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese unaussprechliche, wunderbare Gabe deines Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du uns Jesus Christus gegeben hast, deinen geliebten Sohn, den du dir vom Herzen gerissen hast, damit wir eine Brücke haben hin zu dir, damit der Vorhang zerrissen ist, damit wir freien Durchgang haben in dein Heiligtum, zu deinem Herz, zu deinem wirklich schlagenden, barmherzigen, überfließenden, lebendigen Herzen, das du für uns und für diese Welt hast. Danke, Geist Gottes, dass du uns das Licht angemacht hast, dass wir es überhaupt verstehen können. Wir wollen heute Morgen sagen, Herr, wo wir uns sehnen nach der Fülle deines Geistes. Wir wollen heute Morgen sagen, Herr, es tut uns leid, vergib uns unsere Schuld, Herr. Vergib uns unsere Schuld, Herr. Vergib uns für das, was wir angeschaut haben, was unrein ist, was zerstörerisch ist, was voller Hass ist. Vergib uns, dass wir das angeschaut haben und nicht schnell genug abgeschaltet. Wir bitten dich um Reinigung unserer Herzen. Vergib uns, wo wir schlecht geredet haben über andere Menschen. Wir werden entsetzt, wenn jemand so über uns redet. Wir würden es aufs Schärfste verurteilen, aber Herr, vergib uns, dass unsere Zunge so locker war, dass wir über andere Menschen, die dein Ebenbild sind, so geredet haben, als wären sie nichts oder nicht wertvoll, nicht kostbar. Vergib uns, Herr, reinige unsere Zunge. Vergib uns, wo wir eigenmächtig hingelaufen sind, wo wir wollten. Vergib uns, dass wir immer noch denken, wir könnten das Beste aus unserem Leben machen. Vergib uns. Das Beste mit unserem Leben wird passieren, wenn wir tun, was du uns sagst. Ganz einfach. Herr, vergib uns für all diese Eigenmächtigkeit. Herr, wir haben in der Taufe bekannt, dass du unser Herr bist. Nun haben wir es überhaupt nicht erlebt. Vergib uns. Wir wollen heute ganz neu sagen, sei mein Herr. Nicht nur einfach der Freund, sondern auch der Chef, der Boss, der Bestimmer. Denn das bist du, Jesus, und nur darin haben wir wirklich Frieden. Herr, und da gibt es viele andere Sünden, die wir jetzt gar nicht alle so aufzählen können. Wir bitten dich, gib uns Licht in unserem Herzen, sodass wir von Herzen um Vergebung bitten. Wir danken dir, Jesus, für die Kraft deines Blutes.
Ja.
Wir danken dir für dieses tiefe Geheimnis, dass wir wirklich komplett reingewaschen werden. Herr, manchmal haben wir es missachtet, deine Gnade, und zur billigen Gnade gemacht, aber Herr, deine Gnade ist teuer. Wir danken dir dafür. Wir nehmen es nicht für selbstverständlich. Du hättest es nicht tun müssen. Du hast es getan, weil du uns liebst. In Jesu Namen. Amen.